Ja, wer aufmerksam zugehört hat bei diesem Theaterstück gerade, hat vielleicht ein bisschen herausgefunden, was das Thema unseres heutigen Pfadfinder-Familiengottesdienstes ist. Es geht um das Thema Hoffnung. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch und Ihnen so ist, Hoffnung. Was hofft ihr so? Was hoffen Sie so? Ich musste darüber nachdenken, was ich so vielleicht in meinem Alltag so hoffe. Und da bin ich so auf Situationen gekommen wie, ich bin zu spät losgefahren zu einem Meeting und hoffe, dass ich trotzdem noch vor den anderen da bin. Oder von einer Bergwanderung, das Wetter zieht sich zu, es fängt an zu regnen und ich hoffe, dass ich trotzdem noch trocken nach unten komme. Vielleicht hofft der eine oder andere auf eine Gehaltserhöhung. Vielleicht ist es aber auch so, dass ein Arzt einen eine Diagnose stellt und man weiß noch nicht, was dabei herauskommt. Und man hofft, dass es gut für einen ausgeht. Ich habe früher manchmal gehofft, dass der Lehrer nicht meine Hausaufgaben kontrolliert, an mir vorübergeht. Vielleicht hofft der eine oder andere von euch oder Ihnen, dass die Kunden besser gelaunt in den Laden kommen. Also Hoffnung findet sich schon irgendwie im Alltag wieder, aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es vielleicht doch gar nicht so präsent im Alltag. Oder es ist in unserem Sprachgebrauch gar nicht mehr so vorhanden. Als ich vor 2-3 Wochen mit meiner Frau und meinen Kindern aus Dortmund zurückkam, wir haben dort die Oma meiner Frau besucht, Geburtstag gefeiert, da haben wir uns über das Wort Hoffnung unterhalten, also auf der Rückfahrt hierher. Und wir sind darauf so gestoßen, dass ja Hoffnung mit irgendwas zu tun hat, wo ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Also etwas, wo ich etwas abgeben muss und wo ich letztendlich keinen Einfluss mehr auf diese Situation oder auch aus dem Ausgang dieser Situation habe. Und wenn wir mal uns das Wort Hopfen anschauen, Hoffnung anschauen, ja, ihr wisst, warum ich gleich Hopfen gesagt habe. Also wenn man sich das Wort Hoffnung so anschaut, ja, mancher hofft auf den Hopfen, kann ja auch sein. Also wenn man sich das Wort Hoffnung anschaut, das kommt ja aus dem Mittelniederdeutsch und heißt so viel wie hüpfen. Das hieß früher hopen, also ne, Englisch und Deutsch sind ja auch verwandt, ne? Vieles kam ja auch aus daher. Hopen hieß das aus dem Mittelniederdeutschen. Das heißt so viel wie vor Erwartung springen oder zappeln. Und da steht ja noch weiter in der Definition, Hoffen ist eine zuversichtliche innerliche Ausrüstung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Ja, das ist also so die Definition von Hoffnung. Und das Gegenteil von Hoffnung ist dann ja wohl Hoffnungslosigkeit, Resignation, vielleicht sogar auch Depression. Also es gibt Situationen im Leben, das brauche ich Ihnen und euch vielleicht nicht zu erzählen, da hat man nicht alles in der Hand und da geht auch vielleicht nicht alles gut aus. Und man resigniert, man ist hoffnungslos. Und solche drei Situationen haben wir euch ja eben gerade vorgestellt, hier bei diesem Theaterstück. Und vielleicht habt ihr es schon erraten, wir haben uns die Situation nicht ausgedacht, sondern die stehen in einem Buch. Das ist nämlich die Bibel. Und dort, ich würde auch mal behaupten, dass die Bibel ein Hoffnungsbuch ist. Und dort, aus der Bibel, haben wir also diese drei Situationen herausgenommen zum Thema Hoffnung. Und die erste Situation, da ging es ja um Kinder. Und ich gebe zu, okay, wir haben da ein bisschen was hineininterpretiert oder wir haben es ausgeschmückt, wie es den Kindern wohl damals in Jerusalem ging. Und das Kind hat ja gesagt, die haben am Damaskustor gespielt. Und ich war einmal in Jerusalem gewesen und wir hatten eine Unterkunft in der Nähe des Damaskustores. Und wir konnten da quasi fast auf das Damaskustor schauen. Und wisst ihr, was ich da beobachtet habe? Da waren tatsächlich Kinder, die haben in Plastikkisten sind die Treppe runtergerutscht. Die haben da gespielt. Deswegen die Situation mit den Kindern. Die haben dort gespielt in Jerusalem. Natürlich, das tun doch Kinder, oder? Aber sie wurden weggeschickt und dann sind sie zum Ölberg gelaufen und da waren wieder Erwachsene. Und da wurden sie wieder weggeschickt. Doch dieser eine Mann hat sie nicht weggeschickt. Dieser eine Mann hat ihnen zugehört und hat mit ihnen geredet und hat gefragt, wie geht es euch? Er hat Interesse gezeigt. Und ich weiß nicht, wie es für euch und ihn ist, wenn jemand einem nicht zuhört. Man kennt das ja vielleicht und ich gebe zu, mir geht es auch manchmal so, wenn mir meine Frau was erzählen will, da muss man sich schon anstrengen, ne? So, es ist halt manchmal so. Aber da hört jemand zu. Und als wir in der Woche hier ein bisschen aufgebaut haben und dann habe ich mit Jekko, dem Kameramann, haben wir noch das Banner aufgehangen und wir standen also beide auf der Leiter oben, haben wir das Banner über der Einfahrt draufgehangen und da kam dann gerade eine Frau entlang und genau, ich habe gesagt, ah, bleiben Sie mal stehen, können Sie mal sagen, ob das Banner gerade hängt? Und ich glaube, ich habe noch gesagt, Sie kommen gerade genau richtig. Und sie hat also gesagt, oh, das sagt ja das jemand das erste Mal zu mir. Endlich bin ich mal richtig. So. Aber versteht ihr, so ein kleines Wort bewirkt schon viel. Ja? Worte sind ja vielleicht oft wie Wind in dem Segel. Ja? Vielleicht habt ihr auf eurer Arbeit, hat euch der Chef irgendwie etwas Gutes zugesprochen und das begleitet euch durch eure Arbeit. Mir ging es mal so. Ja? Ich arbeite in Lübeck, in Küknitz, Stadtteil Küknitz in Lübeck, hinter IKEA. Und da hatte damals der Chef gesagt, Herr Mund, das ist unser Mann für Küknitz. Also ich arbeite da in der Schule, jetzt nichts Dramatisches. Aber irgendwie begleitet mich das so. Dieser und das ist schon, keine Ahnung, 9 Jahre ist das her. Und dieses Wort ist manchmal immer noch wie ein Wind in meinen Segel. Und das hat Jesus auch getan. Jetzt habe ich den Namen schon verraten. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte den Namen noch nicht verraten. Aber gut, jetzt habe ich ihn gesagt. Also dieser Mann, also ihr habt es ja vielleicht auch schon erraten, es geht nicht um Jesus, weil Sonja, die rasende Reporterin, hat ja den Namen noch nicht, konnte euch den Namen ja noch nicht liefern. Ich habe es jetzt also verraten. Dieser Mann, also Jesus, hat den Kindern zugehört, hat mit ihnen geredet und dann hat er etwas gemacht. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Das ist letztendlich so etwas, jemandem Mut zu sprechen, jemandem etwas mit auf den Weg geben. Jesus gibt den Kindern etwas mit auf den Weg. Und Sonja, die rasende Reporterin, hat ja auch gesagt, vergesst nicht die guten Worte, die er zu euch gesagt hat. Ja? Also, mal auf unser Leben übertragen. Gott, Jesus Christus, möchte dir Mut zusprechen. Ich weiß nicht, aus was für einer Situation du kommst, wo du gerade herkommst. Ob du resigniert bist, ob du hoffnungsvoll bist oder auch nicht. Aber Jesus will dir Mut zusprechen. Es ist manchmal wie Wind in deinem Segel. Und auch wir dürfen es lernen, als Mitmenschen dem anderen Mut zuzusprechen, etwas Gutes mit auf den Weg zu geben. Und die zweite Situation, die ihr gesehen habt, war ja am Teich Bethesda. Und ich würde mal sagen, das ist ein Ort der Hoffnungslosigkeit gewesen. Sven hatte ja dieses Bild vom Teich Bethesda an die Wand gebeamt. Und tatsächlich, diesen Teich hat man ausgegraben. Der sah damals so aus. Und wenn du heute nach Jerusalem fährst, dann kannst du dir diesen Ort angucken. Der sieht nicht mehr so aus, da stehen noch ein paar Säulen. Aber den hat es gegeben. Und dort, wenn man das in der Bibel nachliest, da steht dann, da lagen eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Also, und wenn man sich jetzt mal diese Gesellschaft so vorstellt, dann ist es ein Ort der Hoffnungslosigkeit gewesen. Und in diesen Ort der Hoffnungslosigkeit kommt dieser Mann, Jesus, hinein und spricht einen Gelähmten an, der seit 38 Jahren gelähmt war, schaut ihn in die Augen und sagt, steh auf, du bist geheilt. Und, also das ist ja einfach, das zu sagen, oder? Ich meine, ich wünschte mir auch, diese Autorität zu haben, bei all der Not um uns herum. Aber dieser Mann, Jesus, spricht diesen Lahmen an und er steht auf. Nimmt seine Matte und geht. Ja, und wir haben das ja so dargestellt, was tust du, wenn du 38 Jahre lang gelegen hast und auf einmal auch aufstehen kannst? Er springt und jubelt. Die Hoffnungslosigkeit wurde durchbrochen. Und Jesus durchbricht Hoffnungslosigkeit. Er spricht einen Mut zu, wie diesen Kindern, aber Jesus durchbricht auch Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube fest daran, dass er das heute auch noch tun kann, und dass er Menschen berühren kann. Und dann kommen wir zu dieser dritten Situation. Da war diese Frau. Ihr habt das ja mitbekommen. Und wenn ihr das mal nachlesen wollt, das steht ja im Neuen Testament, also da stehen wirklich ganz interessante Begebenheiten aus dem Leben gegriffen. Ja? Jetzt diese Situation mit dieser Frau. Sonja, die rasende Reporterin, ist ja nach Jerusalem reingeplatzt. In die Situation von Menschen hinein, aus dem Leben gegriffen, würde ich mal sagen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen und Situationen dort lesen, das sind Situationen aus dem Alltag gegriffen. Jesus platzt in den Alltag der Menschen hinein. Er hat Interesse an den Menschen und er möchte ihnen Hoffnung geben. Und diese Frau wurde, ich muss es sagen, wie es ist, beim Ehebruch erwischt. Und sie wurde zu diesem Tempelberg dorthin geschliffen und die religiösen Führer wollten Jesus nämlich überführen und haben ihn gefragt, was sollen wir jetzt tun? Sie wussten ganz genau, Jerusalem war ja besetzt von den Römern. Wenn jemand eine Strafe oder überhaupt ein Todesurteil vollstrecken darf, dann dürfen das überhaupt nur die Römer machen. Aber was macht Jesus? Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was passiert? Die Menschen sind überführt. Moment mal, sagen sie sich. Ich habe ja gar nicht die Autorität, sie zu richten. Wer bin ich denn schon? Ein Richter, der jetzt über die Situation dieser Frau richten darf? Alle lassen die Steine liegen und gehen weg. Und das hat sie ja so dramatisch berichtet, die Frau dort eben gerade. Und Jesus blieb und sagte, Frau, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Und die Frau war berührt. Aber Jesus kann Schuld vergeben? Geht das dann? Genau diese Frage haben damals die Leute auch gestellt. Wer bist du denn, dass du die Autorität hast, Schuld zu vergeben? Dass du dir sagen kannst, deine Schuld ist vergeben. Das ist ja fast wie Gotteslästerung. Du machst dich ja damit Gott gleich, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich muss einen Vergleich bringen, um das erklären zu können. Es gibt ja Verkehrsregeln, richtig? Die kennt ihr alle. Also wer ein Auto hat, der kennt die Verkehrsregeln. Und wenn du mit einem Auto also fährst, und dann gibt es ja die Situation, dass du vielleicht mal zu schnell fährst. Und in dem Moment steht da jemand und blitzt dich. Auf frischer Tat ertappt, würde ich mal sagen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich arbeite in Lübeck-Kügnitz. Und in letzter Zeit stehen da so viele Blitzer mit Argus-Augen auf mich gerichtet. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich gerade da lang fahre, dann schauen mich die Blitzer an. In letzter Zeit bin ich vorsichtiger geworden, aber ich wurde natürlich schon geblitzt. Und vielleicht gehen es den einen oder anderen auch so von euch und ihnen. Und was passiert, wenn du geblitzt bist, wurdest? Dann kannst du vielleicht hoffen, dass da nichts passiert, aber der deutsche Staat weiß, also dieses Geld können wir gut gebrauchen. Ne? Also kommt irgendwann so ein Brief reingeflattert, ein Schuldbrief, ein Schuldschein. Da stehst du mit deinem Namen drauf und da ist ein Foto von dir drauf und da ist deine Schuld aufgelistet. Jetzt hast du da eine Schuld. Und was machst du jetzt mit dieser Schuld? Wer weiß das? Was kannst du tun, damit diese Schuld gesühnt ist? Bezahlen. Jemand muss für diese Schuld bezahlen. Und wisst ihr, das heißt auch wirklich Bußgeldkatalog. Dieses Wort ist vielleicht in unserem deutschen Sprachgebrauch ein bisschen abhanden gekommen. Aber der Staat weiß ganz genau, nein, nein, nein. Bußgeld, da ist eine Schuld im Raum. Und dafür musst du büßen. Knallhart, aber gerecht, oder? Weil wir kennen ja die Regeln. Fährst du da in Lübeck, fährst du da an der IKEA-Autobahn lang, steht da ganz klar 100 km/h und nicht 121 km/h. Ja. Aber wenn du diese Schuld loswerden willst, versteht ihr? Dann muss dafür jemand büßen. Und es ist aber so, mal angenommen, du lässt den Brief da jetzt liegen und jemand schaut sich den Brief an, nimmt den Brief mit und überweist diese 100 Euro für dich. Was ist dann? Dann wurde deine Schuld bezahlt. Dann hat jemand anders für dich bezahlt, richtig? Und dieses Beispiel nehmen wir jetzt nochmal mit hier in diesen Raum, um zu verstehen, wer Jesus ist. Jesus, wenn wir nämlich in die Bibel schauen und sogar ins Alte Testament, also es gibt ja zwei Teile in der Bibel, ein Altes Testament, da gibt es einen Propheten, der heißt Jesaja. Den kennt man meistens von den alten Weihnachtsliedern. Also wenn man auch mal in die Kirche geht und dann so Weihnachtslieder singt, dann sind da so Texte aus Jesaja und die sind euch vielleicht bekannt. Daher kennt man vielleicht noch diesen alten Propheten. Aber wisst ihr, was der mal geschrieben hat? Und der wusste, da wird einer kommen, der wird Schuld vergeben. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Ich sag's nochmal. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Moment mal, das ist ja wie beim Bußgeldkatalog, dass jemand für mich die Schuld übernimmt. Und das kannten die damals auch schon. Da nimmt jemand meine Schuld. Diese Ehebrecherin. Jesus sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Ich nehme dir die Schuld weg. Und vielleicht kennt ihr auch noch aus dem Neuen Testament diesen Apostel Paulus, der ist ja auch einigen ein Begriff. Und auch der sagt, wenn es um die Schuld geht, jedes Einzelnen von uns hier, auch gegenüber Gott, sagt er, alle haben ohne Ausnahme gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Irgendwie steht etwas zwischen uns und Gott. Zwischen den Menschen und Gott, da steht etwas. Und jetzt muss es zu einem Tausch kommen. Also Gott liebt die Menschen. Das hat Jesus ja schon dokumentiert, als er hier auf der Erde war. Er sagt, ich bin für euch. Aber es muss zu einem Tausch kommen. Diese Schuld steht im Raum. Diese 100 Euro, die ich bezahlen musste, standen im Raum. Die waren nicht einfach weg. Jemand musste die Schuld übernehmen. Und das lesen wir. Das lesen wir, dass in Johannes 3, Vers 16, dass Gott selbst Mensch wurde und er selbst wird Mensch und ist auf die Erde gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für sie gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Versteht ihr? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für dich gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und ist das nicht etwas Schönes? Also mir geht es so, dass ich mich darüber freue, auch im Vergleich zu dieser Blitzergeschichte. Da ist jemand, der Schuld wegnehmen kann und er hat die Autorität, weil er selbst dafür bezahlt hat. Und ich greife vorweg, ich weiß, wir befinden uns erst vor Weihnachten und auch das ist noch eine lange Zeit hin, auch wenn schon Lebkuchen in den Läden stehen. Aber das feiern wir an Ostern. Da ist jemand, der am Kreuz bezahlt hat für deine und meine Schuld. Und Jesus hat deswegen die Autorität und hatte deswegen die Autorität, der Frau zu sagen, Frau, deine Schuld ist dir vergeben, weil er dafür in die Bresche gesprungen ist. Versteht ihr das? Weil er hat sich das nicht einfach gemacht, sondern er wusste, das, was zwischen mir und Gott und den Menschen steht, das nehme ich auf mich. Deswegen haben wir hier auch ein Kreuz. Und an diesem Kreuz seht ihr Herzen dran. Das ist jetzt ein bisschen im Hintergrund. Aber Gott liebt die Welt. Gott liebt die Menschen. Das ist sein Motiv, warum er Jesus auf die Erde geschickt hat. Aber was ist denn passiert? Jesus am Kreuz, 3 Tage, was ist passiert? Und ich möchte euch noch einmal mit hineinnehmen, nochmal in eine Situation. Wir befinden uns nochmal in Jerusalem. Ihr müsst noch einmal mitkommen an diesem Ort, wo die rasende Reporterin Sonja euch gerade hingeführt hat. Da ist eine Situation am 3. Tag, als Jesus am Kreuz hing, er wurde ja dann ins Grab gelegt, da gehen 2 Männer von Jerusalem nach Emmaus. Das ist so ein Ort. In der Bibel steht 60 Stadien. Ich habe mal nachgeschaut. Das sind 11,5 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus. Laufen die also. Wir wandern ja auch als Pfadfinder, als Ranger. Das waren auch vielleicht Pfadfinder oder Ranger damals gewesen. Ja? Die laufen also von Jerusalem nach Emmaus. Und wisst ihr, was das waren? Das waren Freunde von Jesus. Jünger, hat man damals gesagt. Und jetzt Jesus am Kreuz, Jesus im Grab. die haben auf Jesus gesetzt. Das war ihr Boss gewesen. Das war ihr Hoffnungsbringer gewesen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Völlig resigniert und völlig am Boden zerstört gegen diese beiden von Jerusalem nach Emmaus. Und ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse in meiner Grundschulzeit, St. Georgsberger Grundschule. Damals hatte ich eine Deutschlehrerin, auch eine Religionslehrerin, die hieß Frau Jackes, ich weiß nicht, wer die noch kennt, jedenfalls. Das war damals eine sehr gute Deutschlehrerin und Religionslehrerin. Und die hat mit uns Kindern dieses, was ich euch gerade erzählt habe, diese Begebenheit besprochen. Und sie hat damals noch mit einem Overhead-Projektor eine Folie an die Wand geworfen. Von diesen beiden Männern, so gezeichnet, so total traurig, die Gesichter. Und hat uns Kinder gefragt, na seht ihr, wie geht's den Menschen? Und wir alle als Kinder, ja, die sind traurig. Und dann hat sie die nächste Folie raufgelegt und da kam auf einmal ein dritter Mann in ihre Mitte. Sie gehen also völlig am Boden zerstört und da kommt ein dritter Mann auf einmal auf dem Weg in ihre Mitte und fragt, na, ihr seid ja so hoffnungslos, wie geht's euch denn? Und die schauen ihn ein bisschen verwundert an und sagen, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was hier am Wochenende passiert ist? Das war nämlich gerade eine große Feier der Juden zu dem Zeitpunkt. Und Jesus, also dieser Mann, jetzt habe ich es wieder verraten, dieser Mann in der Mitte fragt, nee, was ist denn passiert? Er stellte sich ahnungslos. Ja, Jesus von Nazareth, der uns Hoffnung gebracht hat, der wurde gekreuzigt. Und ja, jetzt sind wir hier und gehen einfach zurück in unser altes Leben. Und Jesus lässt sich das so erzählen, es ist Jesus, der ihm begegnet dort, diesen beiden Männern, diesen Hoffnungslosen, diesen Trauersäcken, dieser Inbegriff von Hoffnungslosigkeit, tritt in ihre Mitte und lässt sich das so alles erzählen und dann fängt er an und sagt, wisst ihr eigentlich nicht, was in dieser Bibel steht, in der Tora, die ihr kennt? Wisst ihr nicht, dass da von diesem Jesus berichtet wird, dass er all das erleiden musste, aber am dritten Tag aufstehen musste? Die Männer hören hin, okay. Und so gehen sie auf den Weg und Jesus erzählt ihm. Und in dem Moment geht Hoffnung in ihr Herz hinein. Versteht ihr? Und das machen wir auch als Ranger, wenn wir auf dem Weg sind. Das nennt man Erlebnispädagogik. Wir sind mit Kindern auf dem Weg. Wir wollen, dass das irgendwie verinnerlicht wird bei ihnen. Und dann kommen sie auf einmal in Emmaus an. Also die haben jetzt diese Zeit genutzt, um sich zu unterhalten. Deswegen sind Wanderungen wirklich auch gut, um zu reden. Und dann sagen sie diesen einen Satz. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich schon geneigt. Und dieser Mann geht mit ihnen hinein in das Haus. Und dann tut er eins. Dann bricht er Brot. Das, ne, Abendbrotzeit, man bricht Brot. Und gibt es den Männern, diesen beiden. Und auf einmal erkennen sie, Moment mal, das ist ja Jesus. Das ist der auferstandene Jesus. Und dann verschwindet er vor ihren Augen. Diese Begebenheit könnt ihr im Lukas-Evangelium nachlesen. Jesus ist auferstanden. In diesem Moment, diese Hoffnungslosigkeit verwandelt sich in Freude, in Hoffnung. Das, was er gesagt hat, stimmt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Und voller Hoffnung und Freude laufen sie nach Jerusalem zurück. Und auch dort ist Jesus den Männern schon begegnet und den Frauen. Er ist zuerst den Frauen begegnet übrigens, nach seiner Auferstehung. Und da ist Hoffnung im Raum. Da ist Hoffnung im Raum. Er hat Wort gehalten. Jesus hat den Tod besiegt. Und der Apostel Paulus, den ich ja eben schon erwähnt hatte, hat eins gesagt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Christus ist auferstanden. Und wisst ihr was? Jeder, der an ihn glaubt, er gibt ihnen diese Auferstehungshoffnung. Er gibt dir diese Auferstehungshoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Toten gesehen habt. Wer das einmal gesehen hat, wird mit dieser Realität konfrontiert, unser Leben ist endlich.
Das mag man jetzt nicht glauben, oder? Ich meine, ich stehe lebendig vor euch. Ich weiß nicht, was morgen ist. Aber versteht ihr, dieses Leben ist endlich. Und das dokumentiert so etwas. Und da kommt dieser Mann hinein und sagt, ich gebe die Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ich gebe dir ewiges Leben. Und selbst am Kreuz hat Jesus, er wurde ja mit zwei weiteren Leuten gekreuzigt, hat er einen dieser Männer noch gesagt, der hatte nicht am Kreuz noch erkannt, Moment mal, zwischen mir und Jesus, zwischen mir und Gott ist seine Schuld. Das hat er in diesem Moment noch erkannt. Er hat gesagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt ihm noch am Kreuz, zu diesem Schächer am Kreuz, ihr kennt das vielleicht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ist das nicht ein Wahnsinn, was das für eine Hoffnung ist, auch wenn unser Leben hier begrenzt ist, auch wenn unser Leben hier endlich ist und wenn man damit auch konfrontiert bist. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist alles okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht mangelt es dir an Hoffnung. Dann will ich dich dazu einladen. Oder Jesus lädt dich selbst ein, zu ihm zu kommen. Zu diesem Hoffnungsbringer. Jesus spricht. Zu einer Frau hat er das gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jesus ist die Auferstehungshoffnung über dieses Leben hinaus. Schon jetzt, aber auch über dieses Leben hinaus. Und eins noch, dann bin ich auch fertig. Sonja ist ja in den Alltag hineingeplatzt, der Menschen. Und Jesus ist ja auch so in die Situation hineingeplatzt. Ich sage mal ein bisschen salopp, Jesus möchte auch in dein Leben hineinplatzen. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht so wie Sonja, also so, sag mal was. Ja, so die rasende Reporterin. Sondern wir wissen natürlich, Gott ist ein Gentleman. Und es steht in der Bibel, ich klopfe an der Tür. Ich klopfe an der Tür. Und wer bereit ist, diese Tür aufzumachen und das, was Jesus hier gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer bereit ist dazu, den lädt Jesus ein. Und ich möchte dir das für diese Woche mit auf den Weg geben, dass Jesus an deine Tür klopft. Ich möchte dir das mit auf den Weg geben. Also ich will euch keine Angst machen. Ich will euch auch nicht überreden. Das ist gar nicht mein Motiv. Aber doch haben wir es vielleicht auch ein Stück weit verlernt, in unserer westlichen Zivilisation auch mit dem Ende des Lebens umzugehen. Vielleicht haben wir es auch verlernt, uns darüber Gedanken zu machen, weil wir ja so viel Ablenkung haben um uns herum, weil ja alles gut ist. Aber wenn du eine stille Minute hast, denk darüber nach. Jesus klopft an. Er klopft an dein Herz an. Und was kannst du tun, wenn du dieses Klopfen spürst in deinem Herzen? Wir haben das ja schon erzählt, ne? Was machen wir bei den Rangern? Wir beten auch, weil wir das glauben, dass wir mit Gott reden können. Und wir glauben, dass Gott uns hört. Ja? So wie er den Kindern zugehört hat, als er sie gesegnet hat. Wenn du also zu Hause sitzt oder meinetwegen jetzt auch hier und merkst, da passiert etwas in meinem Herzen. Irgendwie ist da etwas, was mich berührt. Dann glaube mir, das ist Jesus, der in dein Herz hineinsprechen möchte. Dann glaube mir, du bist Gott nicht egal. Du bist Gott wirklich nicht egal. Und die Einladung steht. Du kannst ein Gebet sprechen, zu Hause, auf der Autofahrt. Kannst es mal wagen. Hey Jesus, wenn es dich gibt, wenn das, was hier der da vorne gesagt hat, wahr ist und was in der Bibel steht, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann komm in mein Leben hinein. Das ist die Einladung. Und wir wollen es jetzt so machen, wir wollen noch ein Lied hören. Und versteht dieses Lied als Gebet. Wenn wir jetzt dieses Lied euch gleich vorspielen, versteht es einfach als Gebet. Und wenn du magst, antworte darauf. Ja? Wenn du magst, gib Gott eine Antwort. Sag, hier bin ich Gott. Ich bete noch zum Schluss einmal. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du die Hoffnung selbst bist. Ich danke dir, dass wir von dir hören dürfen. Und dass du den Menschen Hoffnung gibst, weil du sie liebst. Ich danke dir für jeden, der jetzt hier ist. Und bitte begleite du jeden, Herr. Amen.